Ihr seht, das Thema heute, die Taufe, die von Jesus geboten wurde. Hintergrund ist, wir haben das euch ja schon mitgeteilt, Nada hat gesagt, ob wir taufen und sie würde sich gern taufen. Ich hatte mit ihr ein Gespräch schon hier und freue mich, darüber sagen zu dürfen, unsere liebe Schwester Nada. Bin beeindruckt, wie Gott dich geführt hat und wie du auf der Suche nach der Wahrheit dorthin gekommen bist, wo man hinkommen muss, zu Jesus Christus. Und das ist eine sehr erfreuliche Sache. Wir werden dann bei deiner Taufe dann noch hören, wie du zum Glauben gekommen bist. Hochinteressant. Ihr dürft euch darauf freuen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich diese komprimierte Lehre über die Taufe in einem Gottesdienst, damit du hier auch unterwiesen bist, die wichtigsten Dinge über die Taufe, was es bedeutet und was damit zusammenhängt, zu erfahren. Und ich habe mir gedacht, es kann ja sein, dass Menschen unter uns sind, die sind irgendwo noch nicht ganz entschlossen, Jesus zu folgen. Die haben noch irgendwo diesen Schritt noch nicht gemacht, obwohl sie vieles wissen. Und dann könnte die Taufe ein Anlass sein, zu sagen, und jetzt mache ich's durch die Taufe fest. Darum können natürlich zu Nada auch noch andere hinzukommen, die sagen so, jetzt ist Schluss mit dem Halbe-Halbe, ich mache ganze Sache mit Gott, ich will es festmachen. Die ersten Christen haben ihre Hinkehr zu Christus und ihren Glauben an Christus und die Nachfolge Christus in der Taufe festgemacht. Da war es am Anfang war das gar nicht möglich. So diese Bekehrung, diese Hinkehr zu Christus, den Glauben an Christus und ihre Beziehung zu Jesus zeitlich zu trennen, das war alles wie in einem, ein Guss. Und wir haben da eine Entwicklung in der Kirchengeschichte, wo sich ein bisschen verändert hat. Und an all jene, die schon getauft sind und sagen, weiß ich eh alles, hier ein kleiner Hinweis, es könnte vielleicht hilfreich sein, auch mal darüber nachzudenken, ja, lebe ich denn in dem, was ich in der Taufe bezeugt habe? Also, ich denke, es könnte für alle etwas sein. Die Taufe, wir sprechen von einer Handlung, die Jesus Christus selbst geboten hat. Im sogenannten Missionsbefehl sagt Jesus, einer der letzten Worte, die er zu den Jüngern sagt, darum geht zu allen Völkern. Also dieser Auftrag erklärt den Menschen, wer ich bin und wie sie gerettet werden, gilt für alle ethnischen Gruppen in dieser Welt. Und die Gemeinde Jesu hat diesen Auftrag, die ganze Welt, alle Völker, alle Sprachen zu erreichen. Geht hin, macht die Menschen zu seinen Jüngern. Das bedeutet, macht Menschen, unterweist sie, lehrt sie, dass sie das, was ich gesagt habe und was mir wichtig ist, tun. Ein Jünger folgt nach. Ein Fan, der sitzt, wir haben viele Fans in dieser Zeit in der Fußballweltmeisterschaft, die jubeln und klagen, aber sie spielen nicht mit. Gell? Sie sagen, was schlecht gemacht wird, freuen sich über gute Dinge, aber sie sind nicht Teil des Ganzen, ja. Aber das ist in Ordnung. Nur beim Christentum geht es nicht darum, dass man Platz nimmt und sagt, jetzt schaue ich mal, was die da sagen und tun, sondern ich habe ein Vorbild bekommen, dem ich nacheifere. In der Fußballwelt kann man ähnliche Dinge sehen. Da gibt es junge Menschen oder Menschen, die dann im Profifußball angekommen sind, die sagen, ich wollte immer so sein wie der. Ja? Das ist Jüngerschaft. Ich will das lernen. Und ja, jetzt bin ich schon ein bisschen zu sehr im Thema drin. Wir beginnen. Ich fange an, die Taufpraxis, also wie wird getauft, heute. Wir kennen wahrscheinlich alle diese eine Taufpraxis, die hier dargestellt wird. Da wird ein kleines Kind möglichst bald nach seiner Geburt zum Priester gebracht und dann wird er mit Wasser ein bisschen beträufelt. Er wird getragen. Seine Reaktion kann nur sein, schlafen oder weinen. Mehr geht nicht. Er kann nicht sagen, ja, er versteht das, das Kind, das Säugling versteht ja noch nichts. Es wird getragen. Es verlangt nicht die Taufe. Und das ist die Praxis, von der viele heute sehr geprägt sind. Was ist davon zu halten? Es gibt für diese Taufpraxis. Ich habe ein Buch wieder neu herausgenommen, Alfred Kuhn, Gemeinde nach Gottes Bauplan, weil hier sehr komprimiert ein paar Aspekte zu dieser Taufpraxis gesagt werden. Die erste Erwähnung war anfangs des dritten Jahrhunderts. Also am Anfang war das nicht so, dass man das so gemacht hat. In der Literatur, in der Kirchengeschichte gibt es die erste Erwähnung Anfang des dritten Jahrhunderts. Das Jahrhundert, das dritte, geht meines Wissens von 200 bis 300. Muss ich mir überlegen, aber ich glaube, das ist so. Also da war die erste Erwähnung. Erst im vierten Jahrhundert, da gab es durch bedeutende christliche Leiter ein klares Nein dazu. Nein, das ist nicht in Ordnung, dass man das so macht. Das ist nicht richtig. Aber es gab auch in dieser Zeit ein Gebot des Kaisers Justinus, dass christliche Eltern unter Strafandrohung ihre Kinder, ihre Säuglinge taufen mussten. Also da kam jetzt eine Handlung hinein, wo formell gesagt wird, du musst das einfach tun. Erst im 11. Jahrhundert wurde diese Säuglingstaufe zu einer allgemeinen Praxis. Erst im 11. Jahrhundert. Und diese Taufpraxis, Säuglingstaufen, es gibt hier noch viele Gründe drin, die ich jetzt nicht erwähne. Der hat, glaube ich, 16, 17 Argumente in dieser Richtung. Grundsätzlich ist es so, man muss sagen, diese Säuglingstaufe widerspricht der Vorgabe des Neuen Testaments. Wenn du glaubst, dann ist es erlaubt. Wie alt muss jemand sein, um glauben zu können? Was meint ihr? Jung ist relativ, wie jung? 5 Jahre sagst du, ja, das kann durchaus so sein. Ja, es gibt Menschen, die haben sich mit 5 Jahren klar zu Christus bekehrt. Was ist nötig, um glauben zu können? Ich muss verstehen, was mir gesagt wird über Jesus Christus. Das muss ich verstehen. Und ich muss reagieren können und sagen, und das glaube ich jetzt. Ich glaube, dass das für mich geschehen ist. Ich brauche das und ich will das. Ich nehme Jesus auf. Also, da gibt es, aber klar ist, ein Säugling kann das nicht. Das ist klar. Ja, der kann nicht glauben. Und unsere Gemeindepraxis ist, dass wir eigentlich, dass wir normalerweise Kinder erst mit so um die 12, 14 Jahre taufen. Einfach weil wir sagen, da lasst noch ein bisschen Zeit vergehen, da kann noch so viel geschehen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das biblische Vorbild an erwachsenen Menschen, und in der Bibel wird nur von erwachsenen Menschen berichtet, ist, glaubst du, bekenne diesen Glauben. Was glaubst du? Lass dich taufen. Nirgends gibt es eine Bewährungszeit. Ja, dass man sagt, du musst dich zuerst bewähren. Nein, du glaubst. Aufgrund deines Bekenntnisses taufen wir dich. Und wir haben in unserem Kopf, ja, ja, da muss ich bewähren, das muss ich wirklich erweisen und so weiter. Wir taufen, also hier in der FEG Bregenz, wir taufen Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses. Wir garantieren nicht damit, diese Menschen sind wirklich gläubig. Das ist die Verantwortung dessen, der die Taufe verlangt. Und darum gibt es auch Tauffragen. Glaubst du das und willst du das? Darum kommen wir noch hin. Aber klar ist, immer ist in der Apostelgeschichte zu Beginn der Gemeinde Jesu sind klare Abfolgen da, bevor jemand getauft wird. Da gehen wir dann noch darauf ein. Nirgends im Neuen Testament werden wir aufgefordert, kleine Kinder zu taufen. Das Neue Testament enthält keine Vorschrift betreffs der Kindertaufe. Ist jetzt jemand hier unter uns, der sagt, Moment, Moment, da gibt es eine Vorschrift. Hast du eine gefunden? Kennst du eine? Eine Vorschrift, dass wir kleine Kinder taufen sollen? Darum sagen auch Menschen diese Sache so, dass wir im Neuen Testament keine Spur der Kindertaufe vorfinden, kann vom wissenschaftlichen, exegetischen Standpunkt aus als ein sicheres Resultat angesehen werden. Klingt kompliziert, aber es geht einfach darum, das Neue Testament, wenn man das wissenschaftlich durchsucht, die Worte und was gesagt wird, und wenn man diese Aussagen des Neuen Testaments auslegt, Exegese heißt Auslegung, ich lese das und ich sage jetzt, was das bedeutet. Da sagt man, nein, da gibt es keine Hinweise auf eine Kindertaufe, an keiner Stelle. Und jetzt kommt aber meistens der Einwand, ja, wie ist es aber mit der Formulierung, ihr und sein ganzes Haus, was ist damit gemeint? Das ist die Familie und das sind die Bedienstete, das ist dieser Begriff Haus, ließen sich taufen. Und sofort denken Menschen, ja, da müssen Säuglinge dabei sein, da sind doch Säuglinge getauft. Echt, ist das so? Wenn wir zum Beispiel hergehen und sagen, ganz Bregenz war am See, ja, heißt das denn, dass niemand mehr zu Hause in Bregenz war? Alle ausschließlich, keiner hat gefehlt? Ist das so? Nein, da sind auch Leute noch zu Hause geblieben. Dieses ganz kann eben auch bedeuten, die überwiegende Mehrheit. Und was ich jetzt noch fragen will, beinhaltet das, dass Säuglinge und Kleinkinder getauft wurden? Ausdrücklich ist das explizit die Bedeutung dieser Aussage, Frage. Ich habe noch eine weitere Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Jünger Jesu den Auftrag Jesu so verändert haben, dass der Glaube und die persönliche Hingabe an Christus nicht mehr notwendig waren? Wie wahrscheinlich ist das? So nahe an Leben, Lehre, apostolische Geschichte. Wie wahrscheinlich ist das, dass sie einfach angefangen haben, diese Voraussetzung für die Taufe aufzuweichen und zu sagen, okay, dann taufen wir halt die Kinder. Wie wahrscheinlich? Für mich ist das völlig unwahrscheinlich. Und ausdrücklich gibt es an keiner Stelle des Neuen Testaments einen Bericht über Kindertaufe oder Säuglingstaufe. Und es gibt keinerlei Aufforderung, das zu tun. Sehr wohl aber war es so, dass in den ersten Gemeinden alle, die gläubig geworden sind, getauft waren, ausschließlich. Die Formulierungen in den Briefen sind ganz klar. Er spricht die Getauften an. Jeder war getauft, da gab es keine Ausnahme. Und Paulus beruft sich auf diesen Taufakt, in manchen auch theologischen Aussagen. Zusammenfassung und Abschlussbemerkung. Jede Kirche hat das Recht, die formale Mitgliedschaft nach ihren Vorgaben zu regeln. Natürlich kann die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die orthodoxe Kirche hergehen und sagen, durch die Säuglingstaufe werden Menschen Mitglied in unserer Kirche. Das kann man ja so machen. Da hat man das Recht dazu. Aber damit werden diese Menschen, die noch nicht glauben können, nicht Mitglied in der Gemeinde Jesu Christi. Nur jene, die sich zu Christus bekehrt haben, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurden, werden von Gott, das machen nicht Menschen, werden von Gott der weltweiten Gemeinde hinzugetan. Und nur jene, die wiedergeboren sind, sollen als Mitglieder der Gemeinde anerkannt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, was in der Volkskirche alles untergegangen ist. Sich auf den Taufbefehl Jesu zu berufen und sich in der Praxis der Taufe nicht am Vorbild des Neuen Testaments zu orientieren, das schafft Probleme, sie öffnet Irrlehren Tür und Tor. Es ist nämlich so, dass auf dem Rücken dieser Säuglingstaufe die Lehre entstanden ist, wer getauft wurde als Kind, ist gerettet. Ja, man sagt, dieses Taufgelübde muss dann persönlich erneuert werden bei der Erstkommunion, wenn man zum ersten Mal die Hostie runterschluckt, oder bei der Firmung. Und es ist tatsächlich so, dass manchmal Menschen das wirklich ernst machen. Aber das ist eine solche Minderheit. Und das Problem ist, dass es viel zu viele Menschen gibt, die auf ihren Taufschein vertrauen und sagen, sie sind ja Christen, aber selber nie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eingegangen sind, ihm nachgefolgt sind, sich ihm hingegeben haben. Und dann geschieht das, was wir häufig bei vielen Beerdigungen erleben. Man weiß ganz genau, dieser Mann, diese Frau, die hat nichts mit dem Glauben zu tun gehabt. Aber sie werden als wiedergeborene, gläubige Menschen behandelt. Und alle Verheißungen, die für wiedergeborene, gläubige Menschen gilt, werden für sie angewandt. Obwohl ihr Leben eindeutig und ihr Bekenntnis eindeutig anders war. So können Menschen, die getauft sind, die gestorben sind, bei der Beerdigung von ihnen gesagt werden, sie sind dabei. Obwohl sie selber in ihrem Leben gesagt, ich glaube an keinen Gott. Wenn ich stirb, ist alles aus. Und denen wird zugesprochen, Verheißungen, die die Grundlage nicht haben, in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Man kommt durch den Tod nicht automatisch zu Gott. Durch den Tod verlässt man die sichtbare Welt und wird von Gott zugeordnet in ein Wartereich, bis das letzte Gericht kommt. Und zugeordnet nach dem Tod und Auferstehung Jesus zu denen, die zu Christus gehören. Und dieser Mensch ist mit seiner Seele, nicht mit seinem Leib, der Auferstehung kommt noch, bei Gott. Es nützt ja nichts, wenn ich in Bregenz mich informiere, ja, wie komme ich nach Bludenz? Und dann kann ich dir alles sagen, da schau mal auf meinem Handy, da steht's. Der Zug fährt dann und dann und dann. Ich könnte auch vielleicht mit dem Bus und da. Wenn du nicht einsteigst, wirst du niemals dort ankommen. Und du kannst alles Mögliche von Jesus Christus wissen, gehört haben, auch noch denken, ja, das könnte ja wahr sein. aber selber hast du nie den Entschluss gefasst, das auf dein Leben anzuwenden und zu sagen, ich persönlich kehre mich jetzt hin zu Jesus Christus. Mein Leben soll ihm gehören. Ich brauche ihn. Er ist der, der mir die Sünde vergibt. Er ist der Weg zum Vater. Ich will ihm gehören und ich will von nun an beginnen, nachzufragen, was ist sein Wille, und so gut wie möglich seinen Willen tun. Das ist Bekehrung, das ist Buße, man ändert die Gesinnung gegenüber Gott von einem Leben, das bestimmt ist, ich tue, was ich will, hin zu einem Leben, Gott ist der Herr, er hat das Sagen, und dass man sich dann auf den Weg macht mit all den auch dazugehörigen Stolpereien und Entwicklungen und Krisen. Das ist keine Frage. Und eben diese Irrlehre, Säuglinge werden durch die Taufe zu Kinder Gottes, die kann dazu führen, dass Menschen der Aufforderung, Jesus in ihr Leben aufzunehmen, ihr Leben lang nicht folgen, weil sie sagen, ich habe ja einen Taufschein, ich bin ja getauft, ich bin ja Christ, und andere Irrlehren. Für uns gilt, ich spreche jetzt für die FEG Bregenz, was eigentlich auch für alle Menschen, die die Bibel ernst nehmen, gelten sollte, zurück zum Ursprünglichen. Und das Ursprüngliche war die Glaubenstaufe. Bewusst Glaubenstaufe genannt, weil der vorhergehende Glaube vor die Taufe notwendig war. Und sie wurde von Anfang an bis heute von Christen praktiziert. Oft wurden sie dafür mit dem Tode bedroht. Also das gab immer, durch die ganze Zeit der Christenheit, gab es Menschen, die gesagt haben, jawohl, Glaubenstaufe. Und die Großkirchen waren erbitterte Feinde dieser Menschen, weil sie die Kindertaufe, die Säuglingstaufe nicht anerkannt haben. Und viele dieser Gruppierungen, die wurden mit dem Tod bedroht oder wurden in die Verbannung geschickt, mussten weggehen, weil sie gesagt haben, nein, wir praktizieren die Glaubenstaufe. Und auch heute ist es noch so, wenn ich die Fakten noch richtig im Kopf habe, wenn du Katholik bist und du lässt dich taufen, bist du automatisch exkommuniziert, bist du draußen. Also das solltest du wissen. Ich weiß nicht, wie die Katholiken das machen, die Evangelischen das machen. Es gab erbitterte Kämpfe, selbst Luther, der am Anfang für die Glaubenstaufe war, aber später sich davon wieder abgewandt hat und für die Säuglingstaufe eingetreten ist und Todesurteile unterschrieben hat von Menschen, die Wiedertäufer waren. In der Schweiz, in Zürich, Zwingli, Calvin, ihr wollt euch taufen lassen, wir taufen euch in der Limmat, der ist ein Fluss in Zürich, so lange, bis ihr tot seid. Ja, solche Dinge hat es alles gegeben. Also, warum sage ich das? Auch wenn diese Säuglingstaufe mit der Zeit hineingekommen ist, immer, und wenn du hergehst und die Bibel unvoreingenommen liest, wirst du zu diesem Ergebnis kommen. Zuerst Glaube, dann Taufe. Und nicht ein passives Handeln an jemanden, der gar nicht reagieren kann. Die Taufpraxis heute, die Glaubenstaufe. Natascha, erinnerst du dich vielleicht noch? Dein Vater und ich, wir haben dich getauft. Wie wird das gemacht? Man geht mit dem Täufling ins Wasser hinein, also so haben es wir gemacht. Wir meinen, dass das so in der Heiligen Schrift abgeleitet werden kann. Dann wird im Wasser werden Fragen gestellt bezüglich des Glaubens. Und diese Fragen müssen schon mit Ja beantwortet werden. Hast du ja getan. Und dann wird jemand untergetaucht. Also nicht einfach nur ein bisschen besprickelt, sondern wirklich untergetaucht. Und wir sind sehr sorgfältig, wir schauen schon drauf, dass da jemand unter Wasser ist, aber dass er auch wieder hochkommt. Hier, die Natascha, getauft. Und da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein. Die Taufpraxis damals in der Apostelgeschichte, da sind wir dann am Ursprung. Back to the roots, sagt man ja immer, ja, zurück zum Ursprung. Da gab es so Berichte. Wir haben am Anfang das gelesen, 3000 nach der Predigt des Petrus. Und da war eindeutig, Glaube, also Umkehr zu Christus, das wurde erwähnt, tut Buße. Das Buße bedeutet, ich ändere meine innere Haltung gegenüber Gott und anerkenne ihn, als der das Sagen hat über mein Leben. Und was er als böse bezeichnet, will ich auch als böse bezeichnen. Was er als Gutes bezeichnet, will ich auch als Gutes. Das ist Buße. Das zweite Element ist Glaube an Jesus Christus. Das ist das, was dann auch Petrus den Menschen gesagt hat. So werdet ihr Vergebung der Sünde empfangen und den Heiligen Geist. Und die Leute ließen sich taufen. Die Schritte waren klar. Und da war ganz sicher kein Baby dabei. Die Leute gingen zur Taufe. Sie ließen sich taufen. Und da gehen wir mal einfach dann diese Bereiche dann nur ganz kurz. Da waren Männer und Frauen in der Apostelgeschichte 8, Vers 12. Da war ein Finanzminister, da war Paulus, da war ja ein frommer Mensch, war Jude, Damaskus. Das ist alles euch bekannt, diese Bekehrungsgeschichte. Und dann ließ er sich taufen. Der Hauptmann Cornelius, auch eine sehr bekannte Geschichte an und für sich. Die Lydia in Philippi. Eine Boutique-Besitzerin oder Textilverkäuferin oder ein Gefängnisdirektor, der sich taufen ließ, Crispus, ein Synagogenvorsteher. Das heißt, es war eigentlich ein frommer Mensch bei den Juden. Er leitete den Gottesdienst und kümmerte sich um das Haus, um die Synagoge. Und wenn Reparaturen gemacht werden mussten, sorgte er dafür. Und die Jünger des Johannes. Und jetzt gehen wir die Dinge, nicht alle, nur drei Beispiele. Die Schritte, der Finanzminister, ihr erinnert euch, da war ja einer, der von Jerusalem kam, dort angebetet hat, sich dort eine teure Schriftrolle gekauft hat, das Buch Jesaja. Und dann war er unterwegs und zu Philippus sagt der Heilige Geist, halte dich zu diesem Wagen. Und dann geht er neben diesem Mann und sieht ihn da lesen, also neben diesem Kutsche oder wo immer die Fahrzeuge dann waren, und fragt ihn, sag mal, verstehst du überhaupt, was du da liest? War doch frech, ja? Verstehst du das überhaupt? Und er sagt, wie soll ich das verstehen, wenn ich keinen habe, der mich anleitet? Und dann setzt er sich zu ihm auf den Kutschbock und sie haben über Jesaja geredet. Diese Stelle, die Strafe liegt auf ihm, zu unserem Heil, damit wir Frieden haben. Und dann geht Philippus her und erklärt ihm, das handelt von Jesus, der in Jerusalem gekreuzigt worden ist, in unseren Tagen. Und dieser Finanzminister, der hört das und glaubt das. Und irgendwie war das Thema Taufe schon dabei in dieser Verkündigung. Und dann sagt er zu dem Philippus, schau mal, da ist ja Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und das ist das Prinzip. Glauben, dann Taufe. Und er sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Philippus hat nicht gesagt, nein, schau mal, wenn du zu Hause bist, schreibst mir eine E-Mail und dann schauen wir mal, ob dein Glaube dann noch echt ist. Sofort getauft. Ich denke, wir sollten hier auch, es geht um das Bekenntnis. So, der Finanzminister, ganz klar, Evangelium hören, Information bekommen, sagen ja, das glaube ich. Und Glauben war verbunden mit, ich richte jetzt auch mein Leben danach. Das war keine Kopfsache, sondern eine Herzenssache. Dann darf man getauft werden. Und da gab es diese Lydia in Philippi. Das war ja eine Frau, Paulus und Timotheus, wenn ich mich errichte, war dabei. Die sind da hingegangen bei Philippi zu einem Gebetshaus. Und dann waren Frauen dort und Paulus hat ihnen das Evangelium verkündigt. Und die Bibel sagt, Gott tat der Lydia das Herz auf. Unsere Tochter haben wir Lydia genannt wegen dieser Lydia. Der Herr tat ihr das Herz auf. Und dann heißt es, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Also Evangelium, Information zuerst. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Also da ist jemand zum Glauben gekommen. Dann wurde er getauft. Und dieser Gefängnisdirektor, er kennt wahrscheinlich diese Geschichte. Ich glaube, Barnabas war dabei und Paulus. Die wurden gefangen genommen, ins Gefängnis geworfen. Und in der Mitternacht haben sie angefangen, Gott anzubeten, zu loben. Und plötzlich gab es ein Erdbeben und die ganzen Türen vom Gefängnis sind aufgegangen. Und der Gefängnisdirektor hat sich gedacht, jetzt kann ich mich nur noch umbringen, weil das wird mir angerechnet, wenn Gefangene entkommen, ich werde getötet werden. Und er wollte sich schon ins Schwert stürzen. Und dann sagt Paulus, tu dir das nicht an. Und dann fragt der Gefängniswärter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann erklärt er ihm, glauben Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn, also da kam eine Verkündigung, eine Evangeliumsverkündigung, wer Jesus ist, warum Jesus starb und all diese Dinge. Und er nahm sie zu sich, also die Paulus und Barnabas, in jener Stunde der Nacht wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen Mahl vor, freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Also glaubende Menschen werden getauft. Und in der Taufe wird die Bekehrung der Menschen ausgedrückt. Manchmal fällt sie so damit zusammen, dass das nicht voneinander getrennt werden kann. Willst du dich zu Christus bekehren? Glaubst du, lass dich taufen. Das war ein Moment quasi, ja? Nicht mehr so wie bei uns. Also das Evangelium, und man kann diese ganzen Berichte durchgehen. Man muss das Evangelium hören, man muss es verstehen, umkehren und glauben. Und dann kann man sich taufen lassen. Bedeutung, Symbolik der Taufe. Ich glaube, die Hauptbedeutung der Taufe ist das Bekenntnis zu Christus. In unserem, wo wir Menschen bestätigen, dass sie getauft wurden, gibt es dieses Taufbekenntnis, das diesen Inhalt hat. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn, alleiniger Erretter, der mich durch sein teures Blut losgekauft hat von der Herrschaft der Sünde und des Todes, um mir ewiges Leben zu geben. Ich glaube an Jesus, der mir die Vergebung meiner Sünden und Gewissheit der ewigen Errettung und Gottes Kindschaft gegeben hat. Das ist das Bekenntnis. Ich glaube. Und es geht weiter mit dem, was will ich in der Zukunft? Ich will mein Leben nach Gottes Willen gestalten, im Vertrauen darauf, dass Christus, der in mir wohnt, durch den Heiligen Geist, mich fähig macht, seinen Willen zu tun. Da wird die Umkehr zu Gott sichtbar. Ich fange an, mich nach dem Willen Gottes zu richten. Und als letztes, ich will mit meinem Leben Gott zur Verfügung stehen und mein Leben nach dem Vorbild Jesu gestalten. Er ist mein Herr, ihm will ich dienen und folgen. Und wenn du das unterschreiben kannst, darf man dich taufen. Wenn du damit nicht einverstanden bist, darf man dich nicht taufen. Also Bekenntnis, das ist der Hauptgedanke. Und die Leute in der Apostelgeschichte, die haben vieles noch gewiss nicht gewusst, was Paulus später bezüglich Taufe entfaltet hat. Und darum bin ich heute der Meinung, mehr muss ein Mensch nicht wissen, wenn er sagt, ich will mich taufen lassen. Das muss er aber wissen. Es gibt aber noch eine Symbolik, die hinter der Taufe steht. Ich gehe damit danach weiter. Lass uns diese Verse lesen. Es heißt, eins gemacht mit Christus. Damit ist gemeint, der Gläubige, der wiedergeboren ist, ist in einer solchen Verbindung mit Jesus Christus, dass er zusammen in Christus, mit Christus eins gemacht ist. Und was wir nicht können, kann Gott tun. Das, was damals geschehen ist mit Christus, ist dann auch mit diesem Gläubigen geschehen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter und dieser Inhalt, was das alles bedeutet, ist oft ein längerer Prozess, dass man das versteht. Das muss man, wenn man sich taufen lassen will, noch nicht im Einzelnen verstehen. Aber wissen sollte man das. Paulus, Römer 6, 4 bis 5, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt in ein neues Leben führen. Eins gemacht. Altes Leben vorbei. Neues Leben. Wir sind mit ihm so stark verbunden, dass alles, was mit ihm geschehen ist, mit uns geschehen, ist mit uns geschehen. Das ist meine Erklärung dazu. Und im Korintherbrief heißt es, wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Bitte gut zuhören oder hinhören. Ein Neues hat begonnen. Ein Kind Gottes ist geboren worden. Noch nicht alles ist heil. Einmal in meinem Glaubensleben bin ich einem Mann begegnet, der sagt, steht doch, alles ist neu geworden. Und er ist davon ausgegangen, dass all sein Denken mit der Wiedergeburt das Alte ausgelöscht, jetzt denkt er genau richtig und passend. Das ist nicht wahr. Ein Neues ist geworden. Ein Kind Gottes ist geboren. Ein Baby, das sich entwickeln muss bis zum vollen, die Bibel nennt es so, Mannesalter bis zur vollen Größe des Christus. Da geht es noch um Heiligung, da geht es um Veränderung, da geht es um Dinge, die man erkennen soll und ablegen soll. Aber das ist ein lebenslanger Prozess. Aber das Wichtige ist, du sollst wissen, du musst wissen, du hast nicht nur Vergebung der Sünde durch die Hinkehr zu Christus, sondern du bist ein neuer Mensch geworden. Altes Leben, neues, alter Mensch. Was ist das alte Leben? Als ich 21 war, ich glaube mit 22, habe mich taufen lassen. Ich habe die eine oder andere ungute Sache, die Bibel nennt das Sünde, in meinem Leben gehabt. Das gehört zum alten Leben. Das darf ich mit ins Grab hineinnehmen. Was ist der alte Mensch? Der alte Mensch ist jenes Wesen, das du von Geburt an bist, ähnlich wie Adam und wie dein Vater eben ein Sünder. Und du wirst sündigen. Das ist das alte Leben. in Adam oder Fleisch, nennt das die Bibel. Und damit muss ein Ende gemacht werden. Und das kannst du nicht, aber Gott kann das. Und wenn man dann so zur Taufe geht, dann lässt man etwas hinter sich zurück und darf mit gutem Gewissen das dann hinter sich lassen. Man geht ins Wasser, mit Christus gestorben und begraben. Was ist erledigt in dieser Handlung oder in diesem symbolischen Handlung? Meine Sünden sind vergeben. Wenn das wahr ist, dass ich mit Christus eins gemacht bin, dann ist alles, was in meiner Vergangenheit an Sünde war und in Zukunft noch sein wird, erledigt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Jetzt geht es um das neue Leben. Ich habe eine neue Identität. Ich bin Kind Gottes. Der Heilige Geist ist in mir. Ich habe eine neue Ressource bekommen, dass ich überhaupt fähig werde, den Willen Gottes zu tun. Und manche Menschen erleben diese Bekehrung und diese Wiedergeburt auf der Ebene, dass sie sagen, und plötzlich konnte ich Dinge tun, die ich vorher nie kannte. Ich denke an ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, sie hat sich immer zurückgezogen, sie wollte keine Leute zu sich einladen, dann hat sie sich bekehrt, ist wiedergeboren. Und auf einmal ladet sie Leute zu sich ein und ist glücklich darüber. Sie merkt, sie ist neu geworden. Andere Dinge gehen schwieriger, zäher, aber man hat ein neues Leben und diese Neuheit des Lebens, bitte, das ist so wichtig zu verstehen. Dein christliches Leben musst du nicht aus dir heraus produzieren. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du hast ganz andere Ressourcen. Vertraue auf Christus in dir. Ganz entscheidend. Da gibt es einen Bericht, manche wissen, Augustinus, ein sogenannter Kirchenvater. Wer ist ein Kirchenvater? Einer, der so am Anfang der Christenheit, vielleicht bis zum 11. oder 12. Jahrhundert, ich weiß nicht mehr ganz genau. 14. Jahrhundert? Bis zum 4. Jahrhundert. Danke, danke, Uli. Puh. Ich habe es noch nachgeschaut. Gut. Prägende Theologen und Lehrer, das sind sogenannte Kirchenväter. Und einer davon war Augustinus, der war Student und hat ein Studentenleben geführt. Ganz typisch Partys, Trinken und natürlich auch Beziehungen zu Frauen. Und dann hat er sich bekehrt und sich taufen lassen. Seine Mutter hat immer für ihn gebetet. Das war dann das Ergebnis. Und dann irgendwo in den Straßen kommt ihm eine Frau entgegen und er geht an ihr vorbei und sie ruft ihm zu, also als ob er sie nicht kennen würde, geht er vorbei und sie ruft ihm zu, Augustinus, Augustinus, ich bin's. Und er antwortet ihr, ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Ja, ich finde das ein tolles Beispiel. Ja. Ich habe ein neues Leben, das alte ist vorbei. Die Taufe, die von Jesus geboten wurde, die drei Schritte zur Taufe sind ganz klar, wenn man das Neue Testament liest, das Evangelium hören, Hinwendung zu Christus, Glauben an Christus und dann kommt die Taufe. Das sind die Schritte. So lehrt es die Heilige Schrift. Was ist dein aktueller Stand? Wo stehst du heute Morgen? Schon klar auf der Seite Jesu? Bist du irgendwo dazwischen drin? Hast du es noch nicht festgemacht? Möchtest du es vielleicht festmachen? Taufe wäre eine tolle Gelegenheit dazu. Kannst du es nur gut überlegen. Wir machen dann bekannt, wenn wir die Taufe vor der Nader machen. Kannst vorher dann noch sagen, ich will mich auch taufen lassen. Dann gibt es ein Gespräch. Aber du kennst das Evangelium, glaubst, an Christus und bist noch nicht glaubensgetauft. Du sagst, ich bin Christ. Warum hast du dich noch nicht taufen lassen, wenn du das noch nicht getan hast? Wäre schön, wenn du das irgendwie begründen könntest. Warum eigentlich nicht? In der Heiligen Schrift wird es klar gelehrt. Du glaubst, bist glaubensgetauft, lebst du in dem, was du bei der Taufe bekannt hast. Ja, das ist jetzt die Frage. Der Taufe bekennen wir. Ich will Jesus nachfolgen. Ich habe ein neues Leben bekommen. Das sollte dein ganzes Leben durchziehen. Mit allen Hochs und Tiefs. Ja? Niemand ist perfekt. Aber die Richtung sollte stimmen. Und wenn man so krass abgewichen ist, dass die Richtung nicht mehr stimmt, kann man immer noch hergehen, und das ist manchmal im Leben von Christen nötig, dass sie umdenken und sagen, in die Richtung will ich wieder weitergehen. Eine Minute, wo du darüber Gedanken machen kannst, ich werde dann beten. Vater im Himmel, bin manchmal wirklich neu beeindruckt, wie vollkommen deine Erlösung ist. Du hast einen Weg gefunden, wie die Sünde abgeschafft wird, einen Weg gefunden, wie wir verändert werden können. Flickst nicht an uns herum, sondern machst uns zu neuen Menschen in Christus durch den Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass wir unterwegs sein dürfen. Kennst uns, weißt, wo wir heute stehen und wo dein Heiliger Geist an uns in der Vergangenheit gewirkt und geredet hat und was heute dran ist. Bitte hilf, die nötigen Schritte zu tun. Amen.